SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Das neue Check-in am Flughafen. Unterschiedlichste Schutzkonzepte werden zurzeit weltweit diskutiert. Welche Maßnahmen sind am wahrscheinlichsten bei unserem nächsten Flug? Eine Auslegeordnung. Von Präsident Macron zurückgepfiffen. Der französische Pharmakonzern Sanofi wollte die USA bevorzugt mit einem Corona-Impfstoff versorgen. Wenn der Buchhalter matchentscheidend ist und nicht mehr der Mittelstürmer. Wie läuft das genau mit der Finanzhilfe des Bundes an die Schweizer Profifußballclubs? Dazu auch das Tagesgespräch mit Matthias Remund, Direktor vom Bundesamt für Sport. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Wir beginnen mit dem Nachrichtenüberblick. Wegen der Corona-Krise müssen Bund, Kantone und Gemeinden mit einem erheblichen Rückgang der Steuereinnahmen rechnen. Michael Wieland.
Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, KOF, hat eine Prognose dazu erstellt. Sie schätzt die Steuerausfälle in den kommenden Jahren auf insgesamt 25 Milliarden Franken. Allein in diesem Jahr erwartet sie einen Rückgang um über 5,5 Milliarden. Die Corona-Krise löse in der Schweiz eine tiefe Rezession aus. Die KOF rechnet in diesem Jahr wegen Produktionsausfällen mit einem Rückgang des Bruttoinlandproduktes um 5,5%. Im Unterschied zu früheren Rezessionen seien auch jene Wirtschaftszweige betroffen, die im Inland tätig sind. Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Quartal unter den Folgen der Corona-Krise gelitten. Laut dem Statistischen Bundesamt ist das Bruttoinlandprodukt von Januar bis März um 2,2% zurückgegangen im Vergleich zum Vorquartal. Betroffen seien praktisch alle Stützen der größten Volkswirtschaft Europas. Die Exporte, der Privatkonsum und auch die Investitionen von Privaten und Firmen. Der wirtschaftliche Rückgang in Deutschland ist allerdings weniger stark als im gesamten Euroraum. Für diesen wurde ein fast doppelt so großes Minus vermeldet. Als erstes Land Europas hat Slowenien die Corona-Pandemie auf seinem Staatsgebiet für beendet erklärt. EU-Bürgerinnen und Bürger dürfen ab dem 31. Mai wieder ohne Quarantäne nach Slowenien einreisen, teilt die Regierung mit. Die Grenzkontrollen würden trotzdem fortgesetzt. Die Erklärung über das Ende der Corona-Pandemie hat offensichtlich vorwiegend symbolischen Charakter. So gelten in Slowenien selber weiterhin Abstands- und Hygieneregeln. Estland, Lettland und Litauen haben ihre Grenzen untereinander wieder geöffnet. Einwohnerinnen und Einwohner der drei Nachbarländer dürften nun wieder frei innerhalb des Baltikums reisen, ohne sich für 2 Wochen in Selbstisolation begeben zu müssen. Die erste Coronavirus-Welle sei erfolgreich unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Ministerpräsident von Litauen in einer gemeinsamen Videobotschaft der Regierungschefs. Weiterhin für 14 Tage in Quarantäne müssen Personen, die aus Drittstaaten nach Estland, Lettland und Litauen einreisen. Die Stärkung der regionalen und nationalen Interessen Österreichs. Mit diesem Grundsatz hofft der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf ein politisches Comeback. Mit seiner neuen Partei Team HC Strache Allianz für Österreich will er im Oktober bei der Landtagswahl in Wien antreten. Die Partei sehe sich als Gegenbewegung zu einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Globalisierung, sagte Strache. Der ehemalige österreichische Vizekanzler war im letzten Jahr nach der Veröffentlichung eines belastenden Videos von allen politischen Ämtern zurückgetreten. Die Ibiza-Affäre führte auch zum Bruch der Regierung und zu Neuwahlen. Die Stadt Biel ergreift Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung. So gäbe es in Zukunft Weiterbildungen zum Thema, unter anderem für Lehrpersonen und für einen Teil der Mitarbeitenden der Verwaltung. Das schreibt die Stadt Biel in einer Mitteilung. Auch in den Schulen und bei der Polizei soll es Sensibilisierungsprojekte geben für Themen wie Homo-, Bi-, Inter- und Transsexualität, heißt es. Vor allem jüngere Personen hätten gesagt, sie seien wegen ihrer sexuellen Orientierung belästigt worden. Und der Blick aufs Wetter. Heute fällt vor allem in den Bergen und im Süden noch stellenweise Regen. Mit 12 Grad bleibt es kühl. Morgen scheint im Flachland zeitweise die Sonne. In den Bergen und im Süden gibt es erneut Regenschauer. Die Temperatur liegt morgen beidseits der Alpen um 18 Grad.
Sachte gehen die Grenzen wieder auf und erste Fluggesellschaften haben angekündigt, dass sie ab Juni wieder starten wollen. Auch die Swiss. Wie bereiten sich Fluggesellschaften und Flughäfen auf das Fliegen in der Corona-Pandemie vor? Klar ist schon jetzt, wer fliegen will, muss sich gut informieren. Je nach Flughafen gelten unterschiedlich strenge Bestimmungen, wie der Beitrag von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim zeigt.
Die Masken an den Flughäfen in Genf und Zürich werden Sie empfohlen. Anders am binationalen Flughafen in Basel, da sind die Masken obligatorisch. Hier gelten die französischen Bestimmungen. Sonst aber sind die Massnahmen am Boden überall gleich und ähnlich. Es wird häufiger gereinigt und überall hat es Desinfektionsmittel. Bettina Kunz, Mediensprecherin des Flughafens Zürich.
Wir am Flughafen Zürich haben zum Beispiel die Reinigungsintervalle von sogenannten Flächen, die die Passagiere häufig berühren, also Boxen bei der Sicherheitskontrolle, Handläufe, Liftknöpfe etc., die werden häufiger gereinigt. An den Schaltern haben wir Plexiglasscheiben montiert und dann haben wir zum Beispiel auch die Passagierkapazität bei den Passagierbussen gesenkt.
Gleiches gilt weitgehend auch für den Flughafen Genf. Im asiatischen Raum ist es bereits weitgehend Standard, dass vor Abflug die Temperatur gemessen wird. Ob diese Bestimmung bald auch in der Schweiz gilt, ist noch offen, wie das Bundesamt für Gesundheit auf Anfrage mitteilt.
Die entsprechenden Entscheide sind noch nicht gefallen. Ein- und Ausreisekontrollen sollen die Einschleppung respektive den Export des Virus möglichst verhindern. Eine der Möglichkeiten ist die Temperaturmessung.
Der Nutzen dieser Massnahme ist allerdings umstritten. Ein stattlicher Teil von Corona-Infizierten hat keine Symptome, entsprechend ist eine Temperaturmessung nur bedingt wirkungsvoll. Trotzdem fordern einzelne Fluggesellschaften auch in Europa von ihren Passagieren, dass sie sich ihre Temperatur messen lassen. Das geschehe auch am Flughafen Zürich, sagt Bettina Kunz.
Gewisse Länder, die setzen Gesundheitschecks für die Einreise voraus, zum Beispiel Italien. Im Falle von Alitalia werden deshalb bereits solche Gesundheitschecks, also Fiebermessen, durchgeführt.
Temperaturmessen ja oder nein. Alleine diese Massnahme zeigt, wie schwierig momentan eine internationale Abstimmung ist. In Europa beispielsweise arbeiten die 44 Mitgliedstaaten der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz, bei der auch die Schweiz Mitglied ist, ein Konzept aus zuhanden der EU-Kommission. Parallel dazu läuft die Koordination auf globaler Ebene bei der Internationalen Luftfahrtorganisation, der UNO.
Matthias Heim, Sie haben in Ihrem Beitrag verschiedene Konzepte skizziert. Das alles ist aber noch nicht wirklich konkret. Mit welchen Schutzmaßnahmen ist denn am ehesten an den Schweizer Flughäfen zu rechnen?
Ja, wie gesagt, diese Maßnahmen gelten wahrscheinlich vorübergehend und sie unterscheiden sich ja auch nicht wesentlich von dem, was wir sonst jetzt im Alltag oder auch im öffentlichen Verkehr erleben. Aber wenn wir nach Asien blicken, dann können wir allenfalls eine Vorahnung erhalten von dem, was auf uns noch zukommen könnte.
Können Sie das konkret erläutern, das Beispiel Asien?
Ja, also in Thailand beispielsweise müssen Reisende bei der Ankunft eine Art Gesundheitspass vorlegen, der bestätigt, dass man gesund ist. Singapur geht noch weiter, dort muss man eine Gesundheitserklärung ausfüllen und Gesundheitsteams am Flughafen können Passagiere auch herausgreifen und die dann ins Spital bringen, wenn sie den Eindruck haben, dass es diesen Passagieren eben nicht gut geht. Und in Hongkong wiederum müssen die Passagiere, die Reisenden sogar eine Speichelprobe abgeben und eine Art Corona-Schnelltest machen.
Und was erwartet uns in den Flugzeugen, wenn wir denn mal an Bord sind?
Also Masken tragen wird empfohlen oder je nach Land, je nach Fluggesellschaft wird sogar auch obligatorisch sein. Das ist auch die Empfehlung des Internationalen Luftfahrtverbandes. Aber die Mittelsitze, die werden wahrscheinlich nicht frei sein. Das hat man jüngst ja auch diskutiert, ganz einfach deshalb, weil es für die Fluggesellschaften dann unrentabel wird. Die werden also weiterhin wahrscheinlich besetzt werden. Aber die Fluggesellschaften verweisen im Gegenzug auch auf die Luftfilter, auf die guten Luftfilter in den Flugzeugen. Die hätten dasselbe Niveau wie Luftfilter, beispielsweise in Operationssälen, schreibt British Airways.
Matthias Heim, zum Schluss kurz zusammengefasst, wird Corona ähnliche Auswirkungen auf die Sicherheitsmaßnahmen beim Fliegen haben wie seinerzeit die Terroranschläge rund um 9/11?
Ich denke schon, dass wir uns mehr in Zukunft mit Gesundheitsfragen oder sogar Gesundheitschecks beschäftigen müssen, und zwar zusätzlich zu den bisherigen Sicherheitsmaßnahmen. Also das Einreisen in ein Land dürfte künftig etwas länger dauern.
Matthias Heim, besten Dank. Und so geht's weiter bei uns. Bleiben die Hotels in Luzern, Interlaken und Lugano leer, bleiben es auch die dortigen Schmuck- und Uhrenläden und in der Konsequenz die Kassen der Luxusgüterhersteller. Dann palästinensische Schulkinder in Jordanien, wegen Corona werden sie von der Bildung abgeschnitten.
They don't have an access at all to the internet or smartphones or something like that.
Kein Internet, kein Smartphone, so wird Homeschooling schwierig. Und
ist irgendwie der Übergang von krank und gesund hat mit dieser ganzen Covid-19-Geschichte noch mal eine andere Dimension bekommen, ist ja irgendwie fließend.
Sagt Sterbebegleiterin Susanna Meyer-Kunz vom Unispital Zürich. Sie gleicht zurzeit etwas der Suche nach dem Heiligen Gral, die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus, der uns von der Seuche befreit. Normalität kehrt frühestens wieder ein, wenn die Pharmafirmen eine wirksame Impfung haben. Forschung und Produktion eines Impfstoffs sind aber auch politisch. Dies erfährt zurzeit der Chef des französischen Pharmakonzerns Sanofi, der für die Forschung von den USA Geld bekommt. Dafür würden die USA als erste mit dem neuen Stoff beliefert, wenn er marktreif sei, erklärte Paul Hudson in einem Interview und hat damit in Frankreich Empörung ausgelöst. Daniel Voll.
Nicht akzeptabel, empört sich Staatssekretärin Agnès Pannier-Runacher. Präsident Emmanuel Macron erklärt, ein Impfstoff sei weltweit ein öffentliches Gut. Premierminister Edouard Philippe zitiert den Präsidenten des Pharmakonzerns Sanofi zu sich. Er sagt ihm klipp und klar, dass es für niemanden einen privilegierten Zugang zum Impfstoff geben dürfe. So viel Empörung ist auch in Frankreich selten. Aber es geht beim Corona-Impfstoff um ein existenzielles Thema und mit Sanofi um eine der Perlen von Frankreichs Industrie. Dass mit Paul Hudson seit vergangenem Jahr erstmals ein nicht-franzose Konzernchef ist, mag am Rande auch mitspielen. Zumindest scheint der Brite mit französischen Empfindlichkeiten schlecht vertraut. Im Unterschied zum Sanofi-Präsidenten, der nach dem Treffen mit dem Premierminister beschwichtigt, natürlich wäre der Impfstoff auch an Frankreich und andere europäischen Staaten ausgeliefert, sobald er in französischen Werken produziert wäre. Eine Konzession mehr im Ton als in der Sache. Sanofi forscht zwar in seinen europäischen Labors nach dem Impfstoff, gemeinsam mit dem britischen Konkurrenten GlaxoSmithKline. Diese Forschung wird von einem Fonds der US-Regierung mit mehreren hundert Millionen Dollar unterstützt und den Impfstoff will Sanofi später auch in den USA produzieren, wenn es soweit kommt. Das Absturzrisiko bei solchen Projekten ist groß. Der Erstzugriff für die USA wäre aus dieser Sicht eine Risikoprämie. Auch in Europa will Sanofi den Impfstoff später produzieren. Doch noch lieber hätte der Konzern bereits heute europäische Subventionen für Forschung und Entwicklung. Zumindest hat dies Sanofi-Konzernchef Paul Hudson vorgeschlagen und wurde auch gehört. Die Europäische Union plant offenbar einen eigenen Fonds von über 2 Milliarden Euro für die Förderung der pharmazeutischen Forschung und Industrie. Wenn diese Forschung Erfolge bringt, dann wäre es gut, würde sich Präsident Macron daran erinnern, dass er Impfstoffe weltweit zum öffentlichen Gut erklärt hat.
Man könnte meinen, dass die Corona-Krise die Reicheren dieser Welt kaum tangiert, dass sie weiterhin ihr Geld munter ausgeben. Am Beispiel der Uhrenindustrie lässt sich aber das Gegenteil zeigen. Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont etwa mit Marken wie IWC und Cartier vermeldet einen massiven Umsatzeinbruch für das letzte Quartal seines Geschäftsjahres, das Ende März abgeschlossen wurde. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch über die Nöte der Luxusbranche.
Die Läden, die Warenhäuser öffnen zwar langsam wieder, in der Schweiz und auch in anderen Ländern, aber dennoch bleibt der Ausblick für die Branche düster. René Weber, Uhrenexperte der Bank Vontobel.
Wir gehen davon aus, dass wir 2020 gesamt auf einen Rückgang von wahrscheinlich über 25% sehen werden. Das ist der größte Rückgang, den wir je gesehen haben.
Die Verkäufe schrumpfen. Das Problem der Branche ist unter anderem die Abhängigkeit vom Tourismus. Menschen kaufen vor allem auch dann Luxusgüter wie Uhren und Schmuck, wenn sie unterwegs sind, im Ausland eine Reise machen.
In der Schweiz alleine gehen wir davon aus, dass ca. 50% der Umsätze werden mit Chinesen gemacht.
Und diese Chinesen, die kommen nicht mehr. Eine Umfrage der Grossbank UBS in China und in anderen asiatischen Ländern zeigt, dass die Menschen kaum mehr reisen werden in den nächsten Monaten und dies sei eine Belastung für die Uhrenindustrie. Susanna Pusch, Analystin bei der UBS in London.
When consumers, luxury consumers don't want to travel, this is a problem for the industry because that means they will not necessarily make these purchases at home. We always see some degree of repatriation, but when people don't travel, they tend not to buy these products at home.
Wenn die Menschen nicht reisen, dann kaufen sie die Luxusgüter auch nicht zu Hause im eigenen Land oder zumindest viel weniger und auch nicht online.
When you're on holidays, you're in a slightly better mood and it's also a bit nicer to buy a watch in Switzerland or to buy a French designer handbag in Paris. So when people travel, they're more keen to spend money on luxury goods.
Die Luxusgüterindustrie sei eine emotionale Branche. In den Ferien fühle man sich gut, es mache mehr Spaß, eine Uhr in der Schweiz zu kaufen oder eine Handtasche in Paris. Im Ausland seien solche Produkte oft auch günstiger, die Auswahl größer als zum Beispiel in China selber. Die Luxusgüterindustrie mache rund 40% des Umsatzes im Zusammenhang mit dem Tourismus, sagt die Expertin. Für die Schweizer Uhrenindustrie ist diese Abhängigkeit nun wie ein Klotz am Bein. Denn so rasch wird sich der Tourismus nicht erholen. Die Gewerkschaft Unia zeigt sich besorgt. Raphael Thiemach von der Unia in La Chaux-de-Fonds.
La situation dans l'horlogerie est très incertaine. Et nous, en tant que syndicat, notre rôle, c'est de les aider dans ce moment difficile et de défendre évidemment les 60 000 emplois de cette branche industrielle importante.
Die Lage in der Uhrenindustrie sei unsicher. Derzeit seien viele Betriebe in Kurzarbeit. Die Rolle der Gewerkschaft sei nun, möglichst viele der insgesamt 60.000 Arbeitsplätze zu retten. Auch Firmen wie Richemont werden die Kapazitäten in den Betrieben kürzen. Wie viele Stellen dann verloren gehen, ist noch unklar. Dazu gab es heute keine Angaben.
Rendezvous 12.46 Uhr. Am Mittwoch beschloss der Bundesrat, auch dem Fußball in der Schweiz unter die Arme zu greifen. Maximal 200 Millionen Franken stehen als Darlehen für die 20 Profiklubs zur Verfügung. Voraussetzung für ein solches Darlehen ist aber unter anderem, dass die Clubs ihre Löhne nach 3 Jahren um 20% gesenkt haben. Gilt das auch für die kleinen Clubs, ist seither eine der heiß diskutierten Fragen. Und verzerren solche Kredite nicht den Wettbewerb der Clubs? Reto Held.
Das Sicherheitsnetz für den Profifußball ist gespannt. Die Clubs der obersten beiden Ligen dürfen entsprechend ihren Ausgaben der letzten Saison Unterstützung anfordern. Das bedeutet, dass der grosse FC Basel auch ein grosses Darlehen beziehen darf. Kleine Clubs wie Thun oder Xamax hingegen viel weniger Geld beantragen können. Dieses Modell aus dem Wirtschaftsbereich hat im Sport den Beigeschmack der Wettbewerbsverzerrung. Wird da nicht mit Bundesgeldern die Vormachtstellung der Grossen zementiert, Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League?
Nein, das denke ich nicht. Man schaut die Ausgaben an, die ein Club hatte in der Saison 18-19. Und ich glaube, das ist ein gutes Kriterium. Auch das Basketball war einverstanden mit dem oder der Bund, der von dem her gesehen, es ist wirklich, glaube ich, auch akzeptiert von den Clubs. Also ich habe das nicht anders gehört bis jetzt.
Allerdings nur, weil es Kredite sind, die später zurückbezahlt werden müssen und kein Geld, das die Clubs einfach behalten dürfen. Tatsächlich wird ein anderer Punkt der Absichtserklärung in der kleinen Schweizer Fußballwelt noch intensiver diskutiert. Der Bund will, dass die Lohnsumme aller Clubs, die ein Darlehen beziehen, nach 3 Jahren um 20% tiefer liegt als aktuell. Eine Massnahme, die das Abkommen politisch besser vermittelbar macht, für kleine Clubs aber fast nicht umzusetzen sei, sagt Thun-Präsident Markus Lüthi und führt das Beispiel eines Nachwuchsspielers an.
Wo vielleicht eine Grössenordnung von 4'000 oder 5'000 Franken Maximum haben, wenn man jetzt denen als Berufssportler 20% wegnehmen will, schickt man sie ja gerade auf der anderen Seite in die Sozialproblematik hinein. Ich glaube, das ist nicht die Absicht vom Bundesrat, das zu provozieren. Es geht um andere Themen.
Und doch steht die Bedingung in der Absichtserklärung von Bund und Liga. Und Claudius Schäfer, CEO der Liga, sagt klar, dass sämtliche Punkte für alle Clubs gelten werden.
Es gibt sicher einen Standard-Darlehensvertrag. Das wäre komisch, wenn man dort beim einen Club etwas anderes würde, einschreiben als beim anderen.
Alle Clubs, die ein Darlehen beziehen, müssen deshalb wohl auch ihre Lohnsumme um 20% senken, was auch der FC Thun wahrscheinlich bei den Besserverdienenden umsetzen muss. Welche Clubs die Kredite überhaupt brauchen, ist noch unklar. Klar ist, dass dieses Rettungsnetz ein klares Argument für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist. Denn nur wenn gespielt wird, auch in leeren Stadien, können diese Darlehen beantragt werden.
Reto Held. Am 27. Mai entscheidet der Bundesrat, ob der Fußball Spiele ohne Fans durchführen darf. 2 Tage später entscheidet die Liga dann, ob sie das auch tatsächlich will. Frühestens ab dem 8. Juni sind Spiele dann möglich. Das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA steckt schwer in der Klemme. Das Geld geht ihm aus. Die USA, jahrzehntelang der größte UNRWA-Geldgeber, zahlen keine Beiträge mehr. Zu dieser schwierigen Ausgangslage kommt die Corona-Pandemie. Das Hilfswerk hat einen dringenden Spendenappell lanciert. Bis im Juli braucht es 93 Millionen Franken für die palästinensischen Flüchtlinge. Es geht dabei auch um Schulbildung. In der jetzigen Situation würde nur schon ein Handy mit einem Internetdatenpaket und etwas mehr Speicherplatz verhindern, dass Schulkinder in der Krise von der Schule abgeschnitten werden. Zum Beispiel in Jordanien. Aus Amman, Susan Brunner.
In Jordanien gehen 116.000 palästinensische Flüchtlingskinder in Schulen der UNRWA. In den staatlichen Schulen Jordaniens haben sie keinen Platz. Als die Corona-Krise hier im März begann, schloss die jordanische Regierung alle Schulen des Landes praktisch von einem Tag auf den anderen. Mit der Umstellung auf Online-Schulung waren alle Lehrpersonen und Familien gefordert. Die Chefin des UNRWA-Schulbildungsprogramms, Oruba Al-Musa, sah sich aber mit einem ganz grundsätzlichen Problem konfrontiert.
It is not a matter just of consuming internet. It's they don't have an access at all to the internet or smartphones or something like that.
Viele dieser Kinder haben kein Internet und kein Smartphone. Oder sie haben nur für einige Tage im Monat Internetzugang, weil ihr Datenpaket zu klein ist und sie sich kein größeres leisten können.
I need to buy an extra internet bundle or something else if. And this is really also a challenge.
Eine weitere Hürde für Online-Schulung stellt Oruba Al-Musa in den vielen Haushalten fest, die nur ein Tablet oder Smartphone haben. Oft müssen sich viele Geschwister ein Gerät teilen. Die Eltern kommen unter Druck. Wer hat Priorität? Das Kind in der Primarschule oder die älteren Brüder und Schwestern?
And maybe the families will be under pressure to whom they should give the priority, to the younger ones or to the elder ones, etc.
Geld für mehr Smartgeräte oder größere Datenpakete hätten die Eltern dieser palästinensischen Flüchtlingskinder jetzt eh nicht. Die strikten Corona-Maßnahmen der jordanischen Regierung haben die Wirtschaft praktisch zum Erliegen gebracht. Die Eltern dieser Kinder arbeiten oft als Tagelöhner. Nun haben sie gar kein Einkommen mehr. Das Palästinenserhilfswerk der UNO muss für diese Familien mehr Nothilfe leisten als budgetiert, damit diese überhaupt über die Runden kommen. Die Schulen in Jordanien bleiben bis auf Weiteres geschlossen, auch die UNRWA-Schulen. Schulprogrammchefin Oruba Al-Musa sagt, dem Lehrpersonal sei die Umstellung vom Klassenzimmer zum Bildschirm trotzdem weitgehend gelungen. Wo die UNRWA nicht helfen konnte, half das Schulfernsehen des jordanischen Bildungsministeriums. Trotzdem, zu viele Kinder hätten zu viel Schulstoff verpasst.
It is not fair, really. It is not fair to have 40% of our students out of learning for periods that could be extendable to unaddressable periods.
Es ist nicht fair, wenn 40% unserer Kinder auf unbestimmte Zeit vom Schulbetrieb komplett abgehängt werden, sagt Oruba Al-Musa. Bei einigen würde nur schon ein größeres Datenpaket etwas ausmachen oder mehr Speicherplatz auf einem Handy oder ein einziges zusätzliches Tablet in einem Haushalt.
Give them only one at least to share it at home. It might help to make this dream achievable.
Der Traum vom Zugang zur Schule auch in Krisenzeiten lasse sich erreichen, wenn sich Kinder nur schon ein Smartgerät teilen könnten. Das kostet zwar, aber nicht Unmengen von Geld. Oruba Al-Musa ist sich bewusst, dass auch die Geldgeber der UNRWA von der Krise betroffen sind. Die Organisation selbst muss von Monat zu Monat schauen, was sie überhaupt noch finanzieren kann.
Sechs vor eins. Über 1500 Personen sind in der Schweiz an Covid-19 gestorben, gemäß Statistik des Bundes. Hinter dieser Zahl stecken Schicksale, Trauer und Tränen. Wer das hautnah miterlebt, sind die Spitalseelsorgerinnen und Spitalseelsorger. Sie haben Kranke und Sterbende begleitet und Angehörige getröstet, die nur ganz kurz Abschied nehmen dürfen von ihren Liebsten, die am Sterben sind. Susanna Meyer-Kunz ist eine von Dutzenden von Spitalseelsorgerinnen, die Covid-Erkrankte und Sterbende begleitet hat. Tobias Gasser hat mit ihr gesprochen.
Eine Schleuse trennt die Welten.
Ich komme rein durch eine Schleuse, ich lege einen Schurz an und nachher lege ich eine Brille an, eine Schutzbrille.
Susanna Meyer-Kunz ist reformierte Pfarrerin. Sie leitet die evangelische Spitalseelsorge am Universitätsspital Zürich.
Ich habe schon einen Mundschutz an, weil im Haus ist Mundschutzpflicht. Und dann lege ich zusätzlich noch einen zweiten Mundschutz an, der mich sehr gut schützt auch.
Dann öffnet sich die Schleuse und sie darf rein auf die Covid-19-Station.
Ja, es hat verschiedene Kojen, also in dieser modernen neuen Intensivstation Süd-2B. Die Leute liegen im Bett, sie liegen entweder auf dem Bauch oder auf dem Rücken, sie sind intubiert, sie haben einen Schlauch zur Beatmung, sie sind nicht wach, sie sind sediert.
Besuche von Angehörigen sind hier nur in Ausnahmefällen erlaubt. Darum wurde sie zur Vermittlerin zwischen den Erkrankten und Sterbenden hier und den Gesunden, den Angehörigen draußen. Zum Beispiel hatte sie Kontakt mit dem Sohn eines Schwererkrankten.
Und da hat der Wunsch gehabt, dass man Stimmen, also von verschiedenen Verwandten, von Angehörigen, die zum Teil auch im Ausland sind, dass man die Patienten abspielt. Dass er die Stimme hört. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mache. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal.
Ein anderer viel geäußerter Wunsch sei,
fürchte ich kein Unglück,
dass sie Worte aus der Bibel vorlese.
Denn du bist bei mir.
So sei der Psalm 23 beliebt bei den Angehörigen.
Dein Stecken und Stab trösten mich.
Dieses Klavierspiel haben uns Angehörige eines Covid-Patienten zur Verfügung gestellt. Das ist die Geschichte dahinter.
Das war auch der Wunsch von dieser Tochter. Der Angehörige hat sehr gerne Musik und selber hat sehr Freude an dieser Musik von dieser Tochter. Und die Tochter hat dann auch in einem Audio, mit WhatsApp ist ja das sehr gut möglich, aufgenommen, wo sie Klavier hat gespielt. Und auch das Stück haben wir dem Patienten abgelassen. Und das war sehr eindrücklich. Bei diesem Patienten haben wir eigentlich wie können beobachten, wo das Klavierspiel ist gespielt wurde, dass der Puls sich hat erhöht.
Angehörige dürfen Patientinnen und Patienten nur besuchen, wenn diese im Sterben liegen oder wenn sie sich vom Leichnam verabschieden wollen. Ursprünglich war nicht mal dies vorgesehen gewesen. Damit wollten die Spitäler verhindern, dass sich Angehörige anstecken oder dass der Betrieb durch die vielen Besuche belastet wird. Aber die Spitalseelsorgerinnen und Seelsorger haben sich gemeinsam bei den Spitälern für ein minimales Besuchsrecht eingesetzt.
Und wir haben dann eigentlich auch mit unserer Argumentation, dass es ganz wichtig ist, dass Angehörige überhaupt realisieren, dass jemand von ihren Leuten sterben sie oder verstorben sie, dass es wichtig ist für einen Trauerprozess, dass sie sie auch noch mal sehen können, wenn sie das möchte.
Im Universitätsspital Zürich galt die Regel, bei bis zu 5 Todesfällen täglich dürfen die Angehörigen Abschied nehmen. Zum Glück sei diese Zahl nie erreicht worden, sagt Susanne Meyer-Kunz rückblickend. Auch sie selbst habe sich immer wieder Grenzen setzen müssen zum Selbstschutz. Sie habe nicht Angst vor der Krankheit, aber Respekt.
Das ist für mich auch sehr eindrücklich gewesen. Mal bei einer Sterbebegleitung hat jemand Angehöriges gewünscht, der nicht da war, der im Ausland war, dass ich dieser sterbenden Person die Hand haben würde. Und ich habe ihr dann gesagt, dass sie das nicht machen. Und in dieser Situation ist es sehr eindrücklich gewesen, hat eine Pflegefachfrau, die ich mit ihr die Begleitung gemacht habe, hat die Hand gehabt.
Jetzt, wo die Fallzahlen zurückgehen und die Spitäler zum Normalbetrieb zurückkehren, was nimmt Susanne Meyer-Kunz mit?
So, ja, die eigene Betroffenheit. Also es ist irgendwie der Übergang von krank und gesund, hat mit dieser ganzen Covid-19-Geschichte nochmal eine andere Dimension bekommen, ist ja irgendwie fliessend. Die Übergänge sind nicht mehr so klar, oder? Also, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt gesund.
Oder eben krank. Im Spital trennt eine Schleuse die Schwerkranken von den Gesunden. Und doch sind die Grenzen fließend geworden.
Der Beitrag von Tobias Gasser. 1 vor 1 und gleich im 1. und 4. Mit bis zu 500 Millionen Franken will der Bund den Schweizer Sport in der Corona-Krise unterstützen. Profisport und Breitensport. Wie genau soll das Geld nun verteilt werden? Wir fragen Matthias Remund, Direktor des Bundesamtes für Sport, im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Michael Wieland.
Mit Steuerausfällen von insgesamt 25 Milliarden Franken müssen Bund, Kantone und Gemeinden in den kommenden Jahren rechnen. Dies gemäß einer Prognose der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Die Corona-Krise löse in der Schweiz eine tiefe Rezession aus. Das Bundesamt für Gesundheit hat die neuen Corona-Zahlen veröffentlicht. Es meldet 51 neue bestätigte Ansteckungen innerhalb eines Tages. Gestern waren es 50 neue Fälle. Weiter meldet das Bundesamt 6 zusätzliche Todesfälle, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war. Slowenien hat die Corona-Pandemie auf seinem Staatsgebiet als beendet erklärt. EU-Bürgerinnen und Bürger dürfen ab Ende Monat wieder ohne Quarantäne einreisen. Und die baltischen Staaten, also Estland, Lettland und Litauen, haben ihre Grenzen untereinander wieder geöffnet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.